David?
Das?
Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel, Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel. Wir sind David und Lars, eure beiden Hosts, die euch heute ein bisschen begleiten wollen. Wir haben selber noch gar keine Ahnung, wie lang das alles werden soll. Aber vielleicht, David, kannst du mal beantworten die Frage, warum machen wir das jetzt, was wir jetzt gerade beginnen?
Ja, genau. Also wir haben uns überlegt, dass es cool wäre, die Jugendlichen in unserer Jugendarbeit ein Stück beim Bibellesen zu begleiten. Wir haben einen Bibelleseplan erarbeitet, wo man so in einem Jahr durch die ganze Bibel kommt oder durch die wichtigsten Stellen. Das findet ihr auch im Link unter dem Podcast. Und ja, wir sind davon überzeugt, dass das Wort Gottes auch heute noch eine Relevanz hat, dass es glaubwürdig ist, dass es uns in unserem Leben hilft und dass man echt viele Schätze ausgraben kann. Darum auch der Titel.
Ja, auch nicht nur wegen den Schätzen. Es geht ja auch darum, wir kommen beide aus dem Erzgebirge. Das Erzgebirge hat sozusagen Tradition im Bergbau. Und wir dachten, die beiden Dinge zusammenzubringen. Auf der einen Seite unseren Ort, unsere Herkunft, auf der anderen Seite die Bibel, die ja manchmal, wenn man sie so aufschlägt, nicht immer so leicht verständlich ist. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber manchmal liest man den Text und hat den Eindruck, okay, alles klar, wir lesen den nächsten.
Das stimmt und gleichzeitig, umso mehr ich drin lese, umso mehr bin ich begeistert oder habe vielleicht auch durchs Studium und so da immer mehr reingefunden. Aber ich bin auch davon überzeugt, man braucht kein Studium, sondern wenn man in der Bibel liest, dann erklärt sich vieles von selber. Und umso mehr man drin liest, umso mehr wird man auch entdecken. Der Titel von dem Podcast kommt übrigens auch von dem Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ich glaube das wirklich, dass das Wort Gottes uns so ein Licht sein kann, dass wir durch das Dunkle unseres Lebens irgendwie sinnvoll durchsteuern können.
Genau, und das passt eben wieder mit dem Bergwerk gut zusammen. Manchmal erscheint eben alles ringsherum dunkel und vielleicht kennst du auch so Momente, wo du denkst, ich sehe absolut gerade kein Licht. Und dann kann es durchaus Sinn machen, einfach mal einen Blick auch in die Bibel reinzuwerfen, weil Gott uns versprochen hat, Licht auch in unseren Alltag, in unser Leben auch hineinzugeben.
Und ich finde auch, die Bibel jetzt, klar, ich glaube daran und andere glauben vielleicht nicht daran, aber auch, es gibt auch unglaublich viele gute Argumente für die Bibel, einfach rein wissenschaftlich. An der Bibel haben ca. 40 Autoren über 1500 Jahre geschrieben, auf drei Kontinenten, in drei verschiedenen Sprachen. Und dennoch gibt es einen so genialen roten Faden von der ersten bis zur letzten Seite. Es gibt über 60.000 Querverweise, wahnsinnig viele erfüllte Prophezeiungen und auch so, das Werk, also die Bibel an sich als Schriftstück ist unglaublich gesichert. Es gibt über 24.000 Manuskripte, die zum Teil kurz nach dem Ereignis selber geschrieben sind. Zum Vergleich Julius Caesar, an dem wahrscheinlich niemand zweifeln würde, dass es den gegeben hat. Über den gibt es nur 20 Handschriften. Und das finde ich schon krass, wie gut die Bibel eigentlich gesichert ist. Und trotzdem wird sie oft so in Frage gestellt und auch in den Dreck gezogen als so ein Märchenbuch.
Veraltet, verstaubt oder was man dann heute oft hört. Ich bin neulich mal auf so ein Zitat von C.S. Lewis gestoßen, der gesagt hat, alles, was nicht ewig ist, bleibt ewig unmodern. Und das widerspricht eigentlich ja auch so allen Vorwürfen, die man manchmal so bekommt als Christen, wo es dann heißt, naja, ihr mit eurem alten Buch, das ist doch verstaubt, das ist überholt und gar nicht mehr zeitgemäß. Und Lewis sagt im Prinzip, nee, umgedreht ist es richtig und wird der Schuh draus. Wenn ich glaube, dass die Bibel ewigen Charakter hat, dann ist es das einzig Moderne, was es gibt. Weil alles, was wir heute so erleben, was wir heute denken, wie wir Gesellschaft erleben, ist halt in der Zeit und kann in 20 Jahren schon wieder völlig unmodern sein. Und es wandelt sich alles so. Aber Christen glauben, wenn ich mich an der Bibel festhalte, dann hat es einen Ewigkeitscharakter. Und dann gilt es eben auch in 50 Jahren noch und in 100 Jahren noch und schon vor 500 Jahren und vor 1000 Jahren. Und das ist eigentlich eine Orientierung, die über dieses, alles, was gerade vielleicht gesellschaftlich modern scheinbar sein soll, hinausgeht. Oder wie siehst du das?
Bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, wir haben jetzt genug Werbung für die Bibel gemacht. Ihr merkt, wir sind überzeugt und ja, wir hoffen, ihr habt auch Bock, Bibel zu lesen. Und vielleicht kurz, was haben wir mit euch vor? Es gibt diesen Bibelleseplan, da ist man in 333 Tagen, kommt man durch die ganze Bibel. Und alle 14 Tage begleiten wir euch mit diesem Podcast bei dem Text, der dann einfach dran ist. Und in dem Podcast wollen wir ein bisschen rumlappen, aber vor allen Dingen auch den Text mit euch lesen und euch so sagen, was sind die Punkte, wo wir hängen bleiben, ohne dass wir dort irgendwelche wissenschaftlichen Studien vorbringen wollen. Wir sind auch nur zwei ganz normale Typen und gucken, was uns anspricht, was uns auch herausfordert, womit wir vielleicht auch manchmal nicht klarkommen, wo wir nicht verstehen, warum steht das so drin. Genau, und hoffen, dass ihr dadurch auch Bock kriegt, eine Bibel zu lesen und selber zu graben und eure Schätze zu finden. Das ist so unser Plan, oder?
Genau, so sieht's aus. Und ich denke, das reicht vielleicht auch zur Einführung. Jetzt käme der Teil, wo wir mal lappen wollen. Also das soll jetzt auch nicht alles hier bierernst werden und wir halten euch jetzt irgendwie jetzt eine Predigt, sondern das Ziel ist schon, dass man merkt, ey, Christen sind Menschen, die haben Freude, die haben ganz viel Spaß auch in ihrem Leben und die erleben auch normale Dinge und sind normale Menschen. Und ich habe heute gedacht, in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute mit dem ersten Text beginnen, wo es sich um die Schöpfung dreht, habe ich so gedacht, lass uns doch mal mit dem Thema Urlaub starten. Also was ist dein Lieblingsurlaubsort? Wo machst du am liebsten Urlaub?
Ich kann es schlecht auf einen Ort begrenzen, aber ich liebe die Berge. Also dieses zu wandern, auf einen Berg hochzugehen, das ist einfach was Geniales. Es ist anstrengend, aber es lohnt sich, dieser Ausblick oben. Ich finde, dagegen ist es mehr für mich unglaublich langweilig. Ich finde, Berge haben was ganz Besonderes. Ich gehe nicht gern runter Berge, weil das ist irgendwie beschissen in den Knien, aber ich bin langsam alt. Aber hoch zu macht echt Spaß und dann auch mal wird mit diesem Ausblick gelohnt. Und ich finde auch, das ist so ein Moment, wenn man dann da oben steht und man einfach staunt über die Schöpfung. Und gleichzeitig, ich bin Familienvater, ist Wandern, finde ich, auch so eine übste Herausforderung. Also die letzten Male wandern, vielleicht habe ich manchmal auch übertriebene Touren rausgesucht, da ist man gleichzeitig auch Motivationstrainer, wenn die Kinder nach den ersten 2 Kilometern sagen, wir haben keinen Bock mehr und man weiß, es kommen noch 6 und die Höhenmeter kommen erst, dann ist das auch eine Challenge, aber es lohnt sich.
Also ich muss sagen, wir sind in vielen Dingen sehr ähnlich, David und ich, aber gerade da bin ich ihm überhaupt nicht ähnlich. Also ich liebe auch die Berge und das ist toll und wir machen mal so eine Hüttentour, 3 Tage und dann reicht es für mich auch wieder. Ich bin ein richtiger Meertyp. Also mein favorite Urlaubsland oder Urlaubsregion ist eigentlich Korsika, weil dort hättest du sogar beides. Also ich würde dir Korsika mal empfehlen. Du hast dort Berge. Der höchste Berg ist, glaube ich, 2700 Kilometer hoch.
Kilometer.
Das wäre krass. Da geht direkt bis in den Weltraum rein. Nee, 2700 Meter. Und gleichzeitig bist du halt auch in 20 Minuten am Meer und hast unten Wärme, hast oben die Kühle. Das ist eine super grüne Insel. Also wir lieben das. Wir waren jetzt 2-3 Jahre nicht mehr dort. Liegt einfach daran, dass die Fähre furchtbar teuer geworden ist. Aber ansonsten ist das eigentlich so. Wir zelten, wir machen Campingurlaub und ich feiere das. Die Taucherbrille auf, dann rein ins Meer, diese Unterwasserwelt erleben. Das ist, also ich habe schon so viele Taucherbrillen inzwischen verschlissen. Ich habe mir jetzt mal eine professionelle geholt für 100 Euro. Das sieht man jetzt auch nichts anderes, aber
die kann man Taucherbrillen verschleißen.
Naja, du legst sie mal in den Sand und sagst, was weiß ich, hau mich jetzt mal kurz aufs Handtuch und dann schmeißt sie in die Ecke und dann sind halt Sandkratzer drauf oder keine Ahnung, oder die Kinder ramschen es irgendwie rum oder schmeißen es in die Ecke. Das passiert mit der Zeit. Oder du verlierst auch sogar mal welche. Wir haben auch schon welche gefunden, ne? Aber wir haben auch schon genug verloren. Jetzt meine aktuelle Taucherbrille, die für 100 Euro, die darf auch niemand benutzen in der Familie. Also das ist wirklich... Genau. Also ich habe auch einen riesen Schädel. Es ist so, es passt auch nicht jeder. Dann habe ich einen Bart. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben beide so ein bisschen so einen Bart. Oder wir versuchen es zumindest. Ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr Barthaar, aber es ist halt, wie es ist. Und da das eine Taucherbrille einfach hält, also dicht hält und nicht dann übelstes Salzwasser reinschwuffelt und alles trüb wird, da brauchst du einfach was Gescheites. Und da habe ich dann mal Geld ausgegeben. Und erzähl mal, hast du in deinem Urlaub mal, oder was war mal so eine schlimme Story vielleicht aus dem Urlaub? Hast du was, wo du sagst, ey, das war richtig kacke, das ist schiefgegangen oder das, keine Ahnung, war schrecklich, der Urlaub oder der Urlaubstag?
Also mir ist irgendwie nicht so eine richtig witzige Story eingefallen, aber was so ein Panikmoment bei mir mal war, ich war, als wir noch keine Kinder hatten, mit meiner Frau mal in den USA, haben dort eine Rundreise mit dem Auto gemacht, war echt cool und die letzten Tage waren wir in New York. Und dann stand der Tag an, wo wir zurückfahren mussten wo wir zum Flughafen mussten mit der Straßenbahn oder keine Ahnung, mit dem Zug. Und unsere Kreditkarte hat nicht mehr funktioniert. Also wir hatten ein Limit auf der Kreditkarte und haben das an diesem allerletzten Tag beim Frühstück erreicht. Und dann ging das nicht mehr. Wir konnten diese Fahrkarte nicht kaufen. Die hat nur $6 oder so gekostet. Und wir wussten, unser Flugzeug fährt. Und das ist irgendwie so ein 800-Euro-Flug, der dann gegangen wäre ohne uns, weil wir nicht da gewesen wären. Und wir haben irgendwie keine Lösung gesehen. Meine Frau hat sich dann dort an die Straße gestellt und einfach Leute angequatscht, ob sie ihr Geld schenken. Ich bin nochmal ins Hotel gerannt, wo wir waren, und hatte nur noch Euros in der Geldbörse. Wir konnten es aber auch nicht mehr tauschen, da war die Zeit nicht da. Und habe dort mit diesem Typ an der Rezeption diskutiert und habe den angefleht, dass er mir die Euros in Dollar tauscht. Und er hat dann gesagt, ich bin doch keine Bank, ich habe nur Arbeit damit. Ich habe dem gesagt, ich gebe dir 40 Euro für 20 Dollar, da machst du unglaublich gut. Bitte gib mir jetzt was. Und der wollte nicht. Und wirklich, ich war so verzweifelt und habe den da angebettelt. Und irgendwann, wahrscheinlich einfach, weil ich so nervig war, hat er gesagt, komm, nimm die 20 Dollar. Ich habe ihm dann meine 40 Euro gegeben und wir konnten dieses Ticket kaufen und haben gerade so den Flug geschafft. Und das war echt so ein übelster Panikmoment, weil du siehst dann, was das kosten würde, einen neuen Flug zu buchen. Mhm. Aber es ist am Ende gut gegangen.
Also meine schlimmste Urlaubsstory, die ist relativ klar bei mir. Wir wollten mal nach Korsika, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, Korsika geil. Und wir hatten aber eine gewisse Wartezeit in Livorno, wo der Hafen ist, wo die Fähre dann mit dem Auto sozusagen dann übersetzt. Und wir waren da frühs angekommen, ich fahre gerne nachts, weil die Kinder da einfach auch die Klappe halten und ich mich aufs Fahren konzentrieren kann. Und wir sind dann frühs angekommen und dann abends sollte erst die Fähre gehen. Und wir sitzen da so in einem Café, um einfach die Zeit noch so ein bisschen rumzukriegen. Und dann sagt meine Tochter, ey Papa, lass uns doch schon mal baden gehen. Das war furchtbar heiß. Also Livorno, die Stadt, der Beton, das drückt einfach nur. Und da habe ich gedacht, okay, ich hole die Badehosen, habe ich dann geholt. Und sind wir so an so einem Stadtstrand. Und es war einfach nur Beton überall, der ins Meer reingeführt hat. Und wir ziehen uns um und ich drehe den ersten Schritt rein. Und dann war das super glitschig. Also das war so halt so mit Algen bewachsen, diese Betonplatten, die da reinführten. Massenleute. Und ich setze den ersten Schritt rein, mir zieht's die Beine weg. Ich fliege nach hinten, ich will mich mit dem Arm abstützen und kugel meinen Arm aus.
Scheiße.
Also das hatte ich vorher noch nie gehabt. Und dann hängt das so hier daneben so ein bisschen so runter. Und dann denke ich, scheiße, was machst du denn jetzt? Na gut, und ich hatte es ja in vielen Actionfilmen schon gesehen. Da kommt im Normalfall irgendjemand, der sich damit auskennt. Und du dann hier und mach den wieder rein. Und so hatte ich die Hoffnung, dass irgendjemand dort am Strand Ahnung hat, mir einfach fix den Arm wieder einzukugeln und gut ist. Und dann geht die Geschichte weiter. Und nichts da. Die haben Krankenwagen gerufen, die Leute haben Videos von mir gedreht und Fotos von mir gemacht, anstatt zu helfen.
Gibt es die noch, die Videos? Würde ich gerne mal sehen.
Naja, das haben ja irgendwelche fremden Leute, okay. Die haben sie ja dann mitgenommen. Wer weiß, vielleicht bin ich dadurch irgendwo in Social Media gelandet, in irgendeinem Meme oder so. Ja. Na, jedenfalls bin ich dann mit diesem Krankenwagen mitgefahren. Meine Frau völlig Panik. Also ich habe... Die war ja praktisch noch im Café mit den restlichen Kindern. Ich war nur mit meiner Tochter dort am Strand. Meine Tochter ist zu ihr geflitzt, hat gesagt, der Papa ist gestürzt, der Krankenwagen kommt. Und dann haben wir uns nur ganz kurz gesehen, bin ich in den Krankenwagen mit diesem hässlichen Geräusch. Also dieses bei uns wissen wir ja, wie Krankenwagen klingt. Und das klingt eigentlich noch relativ, keine Ahnung, ich finde das halt in Italien irgendwie komisch.
Die Sirene klingt anders.
Ja,
okay.
Und ja, und im Krankenwagen habe ich immer noch so versucht mit halb Englisch, ich meine, das waren Italiener, Deutsch haben die jetzt nicht verstanden, aber mit halb Englisch habe ich versucht zu sagen, ey, renk denn doch einfach wieder ein und gut ist. Ich muss diese Fähre erwischen. Und dann, nee, das geht nicht so einfach. Und dann sind wir dorthin gefahren. Meine Frau hat dann das Krankenhaus rausgesucht, wo könnte das sein. Also die wusste ja nichts, also die Ärzte haben nichts gesagt, wo die jetzt hinfahren. Krass. Wurde einfach mitgenommen. Die hat dann die drei Kinder eingepackt, hat das Auto sich geschnappt und hat dann verschiedene Krankenhäuser dort angesteuert. Und ich war unterdessen dort in der Notaufnahme. Das war mega krass. Ey, da hattest du nur so Vorhänge. Dann saß du dort auf so einem Bett, auf so einer Liege und dann hast du dort gewartet und nebenan da hat einer übelst saften, also übelst bluten, Blut überströmt und dann Macaroni, da die Italiener dort rumrennen. Und ich habe gesagt, scheiße, mir läuft hier die Zeit davon, meine Fähre geht. Ja. Ich muss heute auf die Fähre. Und ich habe dann immer wieder gesagt, ey, mach doch mal bitte was. Und dann, nee, sie müssen die Nacht hier bleiben. Ich habe gesagt, ich kann nie hier bleiben. In Actionfilmen ist es schon tausendmal passiert, fix einrenken und dann hat er weitergekämpft, dieser Typ. Das muss doch gehen. Naja, und dann haben die Ärzte sich breitschlagen lassen und sind mit mir dann in so einen Raum gegangen, zu zweit. Und dann hat er so ein Handtuch unter meine Achselhöhle durchgestopft und sich mit seinem Knie in meinen Rücken reingestemmt. Und der andere hat den Arm gehalten und der eine hat halt mit dem Handtuch gezogen. Und dann da das mit immer krachen und flutschen und dann war das wieder drin. Und dann war das wirklich, also es war so schmerzhaft, der wird ja langsam taub, dieser Arm. Je länger du das hast, du fühlst erst die Finger nicht mehr, dann fühlst du deinen Unterarm nicht mehr und so weiter. Und das war herrlich. Und dann wollten sie mich trotzdem noch eine Nacht da lassen. Da habe ich gesagt, das spielt sich nicht ab. ich kenne keinen Schmerz. Und habe mich dann selber entlassen. Meine Frau hatte inzwischen durch Glück oder durch, man könnte sagen Zufall, aber ich würde sagen durch Gottes Führung dort auch einen Parkplatz gefunden.
Sind wir schon voll im Thema hier.
Und hat mich dann abgeholt. Und wir sind abends noch auf die Fähre gekommen. Das Einzige, was der Arzt noch gesagt hat, sie dürfen 14 Tage jetzt nicht baden. So, das ist so zu Beginn des Urlaubs Rotz.
Ja.
Ich hatte dann so einen Gilchrist gekriegt, also der den Arm die ganze Zeit in einer festen Position vor deiner Brust hält. Und ich war dann am ersten Tag baden. Also ich habe mit dem Gilchrist, bin ich sozusagen mit inner Hand geschnorchelt, also
ja,
die Taucherbrille genutzt. Und Freunde sind noch nachgekommen und die haben mir noch so eine zweite Halterung, also Armhalterung ja, mitgebracht, sodass ich immer eine fürs Meer hatte und eine für draußen. Und es ist alles wieder gut zusammengewachsen und heute macht es mir keine Probleme mehr.
Krasse Story.
Ja, aber wir haben schon ganz schön viel gelabert. Ich würde vorschlagen, wir kommen langsam mal zu dem, was wir eigentlich vorhaben, nämlich in der Bibel lesen. Und David, vielleicht kannst du uns den Text von heute einfach mal lesen.
Das mache ich, genau. Und der steht heute im ersten Mosebuch und es sind im ersten Kapitel die Verse 1 bis 19. Ich lese uns das mal vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern und die da scheidet zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von den Wassern über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel, da war das Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besonderen Orten, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen Gras, Kraut, was Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da wurde aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und scheiden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da wurde aus Abend und Morgen der vierte Tag.
Bis hierhin ist der Text für heute. Und wir haben im Vorfeld schon, wir haben uns natürlich vorher schon mal Gedanken gemacht und auch überlegt, mit welchem Text geht's los. Also wir sind jetzt ja nie irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen bei diesem Text, sondern wir wussten, das wird uns erwarten. Und haben so gedacht, wow, das ist gleich so ein Hammertext. Also ich weiß nicht, dir ging's ja ähnlich, ne? Das ist so ein Text, ja, wo man Christen ja dann immer wieder gerne vorwirft, ey, seid ihr veraltet, wir haben doch heute Wissenschaft, ey, wir wissen doch heute alles besser, als es dort steht und es ist doch völlig anders gewesen und so weiter. Oder wie ging's dir damit?
Ähnlich, also ich hätte mir jetzt auch einen anderen ersten Text gewünscht, aber gleichzeitig habe ich jetzt auch keine Angst, also zu dem Text was zu sagen. Und genau, wir sind jetzt ja auch keine übelsten Naturwissenschaftler, dass wir das hier irgendwie zerlegen könnten, aber ich finde, darum geht es auch nicht, sondern eher, was spricht uns daraus an und was hat es trotzdem auch mit uns heute zu tun? Ich finde, das ist bei dem Text nicht so leicht, das stimmt, da gebe ich dir recht, aber ich hätte trotzdem was.
Aber würdest du sagen, dass das heutige naturwissenschaftliche Erkenntnisse dem widersprechen, was wir hier lesen, oder kann man das zusammendenken oder wie siehst du die Sache?
Boah, da müssten wir jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen und wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Naturwissenschaftler, aber ich würde grundsätzlich diesem Denken widersprechen, was oft ja so gesellschaftlich normal ist, vielleicht so seit der Aufklärung. Wissenschaft ist schlau und wer der Bibel glaubt, ist dumm. Ich finde, das ist schon so pauschal manchmal da und es ist ja einfach Quatsch. Und auch so in der Geschichte ist das Quatsch. Also die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 2000 Jahre oder sehr viele kommen von Christen, weil die universell Gelehrten waren halt oft die Christen. Oder die Priester und so. Und auch wenn man jetzt so mit Blick auf Schöpfung und Evolution guckt, gibt es da auch so ein paar Beispiele. Zum Beispiel dieses, dass die Wissenschaft ganz lang gedacht hat, es war alles schon immer da. Und bevor das auch zu dieser Urknalltheorie kam. Und es war am Ende ein französischer Priester, Georges Lemaitre, oder so heißt der, ich weiß nicht.
Dein Französisch ist exquisit.
Ja. Ich weiß nicht, warum der unbedingt Franzose sein musste, aber der hat Abuela quasi Christo als erster gesagt, nee, es gibt einen Ursprung, es hat an einem bestimmten Punkt angefangen und es gab eine Ausdehnung. Und der wurde dafür belappt und gesagt, ja, du bist halt Christ und glaubst das, weil du in der Bibel liest, wissenschaftlich ist das Quatsch und du bist eigentlich dumm. Aber Fakt ist, es ist ja richtig. Und später hat es dann auch durch Einstein und so, wurde das auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass es stimmt, dass es diese Ausdehnung gibt und dass es irgendeinen Ursprung gibt. Und der größte Gegner damals von diesem französischen Priester, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal sage, der war halt Atheist und hat erst gegen den geschossen, hat gesagt, du sagst es ja nur, weil das die Bibel sagt. Später sagt er, ja, er hat recht. Wissenschaftlich können wir das jetzt auch nachweisen, dass es einen Ursprung gibt. Der beschreibt natürlich den Ursprung anders. Der sagt nicht, dass es Gott ist, sondern sagt, es ist irgendwie durch einen Urknall halt entstanden. Und sagt aber auch, es gibt so vieles, was, wenn es nur ein bisschen anders wäre, nicht funktionieren würde in unserem Universum. Also zum Beispiel Gravitationskraft, wenn die nur um ein Müh anders wäre, hätte es mit dem Urknall oder mit dem Anfang alles einfach nur auseinandergeschossen und es wäre einfach voneinander weggedriftet, ohne Kontrolle, ohne dass es wirklich sinnvolle Planetensysteme hätten entstehen können, oder wäre die Gravitationskraft nur ein kleines Stück stärker und das reicht wirklich Mühe mehr, wäre alles wieder in sich auf diesen Mittelpunkt, von dem es ausging, zusammengeknallt. Und der Abuela Atheist ist und die ganze Zeit gegen die Christen geschossen hat, sagt, ich muss zu dem Erkenntnis kommen, oder sagt, jeder denkende Mensch muss zu dem Erkenntnis kommen, dass eine Superintelligenz mit den Kräften und den Regeln der Physik gespielt hat. Und das finde ich so witzig, dass er das sagt. Also erstmal musste er seinem christlichen Kollege zustimmen, dem er immer widersprochen hat. Und er sagt, es ist eigentlich zu krass geplant, um Zufall sein zu können. Und er sagt dann halt, es muss eine Superintelligenz geben, die mit den Regeln der Physik gespielt hat. Also der will Gott nicht in den Mund nehmen, aber eigentlich hat er sich ein übles Eigentor geschossen, der gute Fred Hoyle.
Fred Hoyle, war okay Französisch, oder?
Ja, der klingt nicht so französisch, keine Ahnung.
Was, war aber unfrankreich, oder wie?
Das weiß ich nicht.
So genau ist es auch nicht.
Ich weiß, dass die zwei sich gebettelt haben.
Ja, okay.
Und das ist schon interessant, dass am Ende auch der Atheist zu dem Punkt kommt, also erstmal gibt es einen Ursprung, der erklärt ihn anders. Und der kommt doch zu dem Punkt, es ist so komplex und genial, dass es eigentlich nicht einfach nur zufällig sein kann. Und findet halt als seine Lösung, weil er nicht glauben will und nicht glauben kann, sagt er halt, es gibt eine Superintelligenz.
Genau, ich denke, das Grundproblem, dass man das immer gegenüberstellt, Forschung und Glaube auf den jeweiligen gegenüberliegenden Seiten, das war für viele, oder andersrum gesagt, viele Christen sind Wissenschaftler oder viele Wissenschaftler sind Christen und trotz, dass sie eben Dinge erforschen und Dinge ganz genau wissen, merken sie immer mehr, ich komme mit meinen Erklärungen an Grenzen, ich stoße an Grenzen und sind trotzdem aber Christen oder sind gerade deswegen auch Christen geblieben, weil sie sagen, da ist so eine Ordnung hinter diesem ganzen Universum, ob das jetzt die Planeten sind, wie sie da in bestimmten Abstand untereinander kreisen, um Sonnen kreisen und hast du nie gesehen, bis hin zum kleinsten Atom. Und das, also Blaise Pascal oder wie sie alle hießen. Ne? Aber wie gesagt, dieses Versus aufzumachen, ist eigentlich unangebracht. Noch dazu, weil in der Bibel heißt es ja auch, dass wir diese Welt erforschen sollen. Also es ist eigentlich sogar ein christlicher Auftrag zu sagen, ey, erforscht auch diese Welt.
Und ich finde halt beides, also du hast es vorhin schon kurz gesagt, der Schöpfungsbericht hat ja nicht den Anspruch, ein exakter naturwissenschaftlicher Ablauf der Ereignisse zu sein, sondern das ist eine Beschreibung, um es für die Menschen greifbar zu machen, dass Gott eine Ordnung reingebracht hat, dass Gott einen guten Plan dahinter hatte. Und an vielen Punkten widerspricht sich das, finde ich, auch gar nicht. Also diese Abfolge der Urknalltheorie, auch wie das war, es gibt einen Ursprung, klar. Die einen sagen, der Ursprung ist Gott, die anderen sagen, der Ursprung ist irgendwie Zufall, wobei das sehr gewagt bleibt, weil aus dem Nichts kann eigentlich nichts entstehen. Aber ja, und auch dann die Abläufe, das ist erst nur Wasser und so, da sind sich zum Beispiel die Evolutionsbiologen und auch der Schöpfungsbericht einig. Es gab erst Wasser und da Leben und so. Also der Widerspruch ist gar nicht so groß. Und am Ende bleibt bei beiden, finde ich, bei diesen ganzen Evolutions- und Urknall denken, aber auch beim Schöpfungsbericht bleiben einfach Sachen offen, die man nicht zu Ende erklären und verstehen kann. Und ich kann damit gut leben, dass ich Gottes Pläne nicht ganz verstehen kann. Wer bin ich denn, dass ich Gottes Pläne vollkommen verstehen kann?
Und wo ich hier hängen geblieben bin bei dem Text, ist eigentlich gleich dieser erste Satz am, dieser erste Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich finde, das trägt. Also ich finde, wenn ich sage, gut, ich glaube daran, oder andersherum, ich glaube, jeder Mensch sollte drei Fragen in seinem Leben mindestens beantworten, unabhängig davon, ob er Christ ist oder nicht Christ. Nämlich die erste Frage, woher komme ich? Was ist mein Ursprung? Also nee, wo wohne ich jetzt aktuell oder so? Oder bin ich aus dem Erzgebirge? Sondern woher komme ich? Woher kommt das Leben? Zweite Frage, wofür lebe ich? Also was ist der Sinn des Lebens? Und dritte Frage, wohin gehe ich? Also was ist irgendwann mal das Ziel? Was ist nach dem Tod? Wie geht das ganze Ding aus? Und die Bibel beantwortet auf der ersten Seite, im ersten Satz, diese erste Frage gleich und sagt, ey, woher komme ich? Ich komme von diesem Gott. Und das ist irgendwie was absolut Wertschätzendes. Ich bin nie aus Zufall auf dieser Welt. Ich bin nie irgendwie Zufallsprodukt, was letztlich belanglos ist. Nur mein Leben ist sinnlos, belanglos, weil ich zufällig bin, sondern da gibt es einen Schöpfer und das ist auch nicht irgendwie ein höheres Wesen, was irgendwie das Universum rausgeballert hat und dann ist er weitergezogen und er interessiert sich nicht mehr für uns, sondern wenn man dann auch später in der Bibel nachliest, dann entdeckt man, dieser Schöpfer, der das Leben, der diese Welt geschaffen hat, der interessiert sich für mein Leben. Und der interessiert sich für meine Probleme, obwohl ich so mini klein bin. Also wir haben vorhin gerade mal darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wie viele Sterne gibt es eigentlich und so weiter. Und wir haben dann noch mal ein bisschen nachgegoogelt, um das wirklich genau zu wissen. Wir sind, wie gesagt, da ja auch keine Profis. Aber allein in unserer Galaxie steht ja fest, gibt es um die 100 Milliarden Sterne. Und inzwischen kann man ja mit so einem Hyper-Hyper-Teleskop, was da irgendwie ins Universum klotzt, hat man ja schon 200 Milliarden weitere Galaxien ausmachen können. Und das sind nur die, die man schon weiß. Und man kann ja davon ausgehen, danach kommt noch mehr. Und vor diesem Hintergrund finde ich das mega genial, dass der Schöpfer dieser unglaublich vielen Galaxien sich für mich und für dich und für die Menschen interessiert. Und dass es nicht nur irgendwie ein höheres Wesen ist, was dann wieder irgendwie diese Welt geschaffen hat und davongegast ist oder das Universum und jetzt sich gar nicht mehr interessiert, sondern dass er sich für uns interessiert. Und das davon leitet sich für mich oder in meinen Augen auch ein Menschenbild ab. Ne? Dass ein Mensch so wertvoll ist, weil Gott ihn selbst geschaffen hat, weil er sich für den Menschen interessiert, weil er sich für deine Probleme interessiert, für dein Leben interessiert, für das, was gut läuft, für das, was schlecht läuft. Und das finde ich, keine Ahnung, mega genial. Und das spricht mich deutlich mehr an, als irgendwie an den Zufall zu glauben, wo mein Leben belanglos ist und eigentlich keine Sau interessiert. Ja. Sondern da gibt es den Gott, der hat sich das alles ausgedacht. Ich weiß, wir sind jetzt da schon textmäßig ein bisschen weiter, weil es geht ja eigentlich nur bis zum Schöpfungstag 4 heute in unserem Text. Aber natürlich schwingt die Erschaffung des Menschen da mit. Und das kommt ja dann, könnt ihr ja dann morgen lesen. Und da wird er mal drauf kommen. Genau.
Und ich finde es auch spannend zu dem Punkt noch, dass ja David das auch schon schreibt. Im Psalm 8 schreibt David mal, wer bin, also ich gucke in den Himmel, sehe die Sterne und sehe irgendwie deine Größe, Gott. Und wer bin ich, dass du dich für mich interessierst? Also eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, Lars, diese Faszination. Gott interessiert sich für mich, obwohl er so groß ist. Und dabei hat der David, als er dort in der Wüste irgendwie rumgechillt hat mit seinen Schafen, keine Ahnung, man sagt, man kann so bis zu 2000 Sterne mit bloßem Auge sehen. Der hatte ja kein Hyper-Hyper-Teleskop, sondern nur sein bloßes Auge. Und selbst der war schon so fasziniert. Und wir wissen heute, das sind Billionen von Sternen, unzählbar. Und wo ich finde, das ist nochmal so ein Beispiel dafür, dass Wissenschaft Gott ja nicht klein macht. Und dass man sagt, früher konnte man es sich nicht erklären, da war Gott noch faszinierend. Sondern heute ist es eigentlich noch größer. Also die Wissenschaft macht ja den Blick sogar auf Gottes Genialität noch viel weiter. Das war dein erster Punkt?
Das war, ja, genau. Dass am Anfang gleich darum geht, ey, du bist kein Zufall. Du bist nicht sinnlos. Egal, was deine Eltern vielleicht sagen, ob du geplant warst von daher oder ob du ein Unfall warst. Sondern Gott hat dich gewollt, Gott hat dich geschaffen und Gott hat dich in eine unglaublich tolle Welt gesetzt, die er dafür vorbereitet hat.
Ja, vielleicht noch kurz, wir haben uns überlegt, immer jeder so zwei Punkte zu suchen, wo wir sagen, hey, da sind wir hängen geblieben beim Lesen. Genau, tatsächlich war mein Punkt sehr ähnlich, aber ich habe zum Glück einen Plan B für einen Punkt, falls wir uns doppeln. Dann mache ich erst noch meinen anderen Punkt. Ich finde es cool, dass Gott nach jedem Tag sagt, und es geht ja auch weiter in den Versen, die ihr dann morgen lesen würdet, wenn ihr an dem Plan bleibt. Gott sagt immer, es ist gut, was ich gemacht habe. Und ich finde es krass, weil es ist am Anfang ja noch so wenig fertig. Also Gott hat irgendwie nur den Grundstein gelegt und sagt, das ist gut. Und wenn ich da so in mein Leben gucke, mir geht es oft nicht so. Also gerade wenn ich irgendwie ein Projekt habe oder auch wenn ich bei mir was baue oder so und ich schaffe nicht, was ich mir vorgenommen habe oder ich sehe, was alles noch zu tun ist oder auch in meinem Leben, wo ich Baustellen sehe, wo ich irgendwie nicht vorankomme, dann denke ich immer, warum wird denn das nicht? Ich bin auch unglaublich ungeduldig und denke dann, das muss noch werden und das muss noch werden und wenn es nicht wird, dann bin ich so unzufrieden. Aber Gott sieht, es ist noch unglaublich viel zu tun in der Schöpfung, aber lässt es für den Tag einfach gut sein und sagt, das ist gut, morgen geht's weiter. Und das ist was, was ich gern lernen möchte aus diesem Text, diese Ruhe zu haben. Auch wenn nicht das gelingt, was ich mir für heute vornehme, zu sagen, für heute ist es gut, ich bin dankbar für das, was geworden ist und morgen geht's weiter. Das ist jetzt, hat jetzt gar nichts unbedingt mit Schöpfung an sich zu tun, aber das ist so ein Gedanke, der mir beim Lesen kam, den ich eigentlich echt faszinierend finde. Und auch, dass Gott dann am siebten Tag ruht, das ist jetzt schon wieder ein bisschen gespoilert für den Text, den ihr morgen lest. Gott zeigt uns da, denke ich, auch ein Prinzip auf, weil Gott braucht keine Ruhe. Der könnte auch 100 Tage am Stück durchballern und das würde dem gar nichts machen. Er ruht für uns und er hätte auch an einem Tag alles schaffen können. Aber er macht das, oder es wird uns in diesen 7 Tagen, was ja nicht heißt, dass es 7x24 Stunden waren, sondern es wird uns in diesen 7 Tagen beschrieben und ich denke, das soll uns was lernen, dass es okay ist, dass der Tag auch irgendwann rum ist und dass man ins Bett geht und sagt, morgen ist ein neuer Tag. Das war mein erster Punkt.
Ja, mega Gedanke, mega. Also, weil ich das genauso kenne. Man nimmt sich für den Tag etwas vor, dann erreicht man es irgendwie nicht und man schläft mit einer Unzufriedenheit ein. So, also ich weiß noch, wo ich dieses Haus hier ausgebaut habe. Ich wohne in so einem alten Bauerngut, so ein 4-Seiten-Hof, 3 Seiten gehören uns. Und wir haben das alles neu gemacht mit Gewölbedecken und geilen Fußböden und Lehm überall an den Wänden. Also schon noch ein bisschen auf alt gemacht. Und ich weiß, egal was ich mir vorgenommen habe und auch selbst wenn ich das erreicht habe an diesem Tag, war ich immer so unzufrieden angesichts der Tatsache, was noch alles kommen muss und was ich noch machen muss und wie lange das noch alles dauert. Und dadurch kannst du das natürlich auch nie wirklich genießen, was du geschafft hast. Also das mal so zu übertragen zu sehen, zu sagen, ey, selbst Gott, der es könnte, hat nie alles an dem Tag oder geschaffen und trotzdem ist er einfach zufrieden. Das ist gut für heute und das lehrt uns auch bei Genügsamkeit mit dem, was am Tag wird und was so Step by Step vielleicht in unserem Leben auch erst wachsen muss und stehen muss und nie am ersten Tag da sein kann. Ja. Das war also dein Gedanke. Ich hatte noch einen ganz anderen, wo ich ganz am Anfang stecken geblieben bin, ist Vers 3 und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, ich muss glaube ich hier rum, dass er mich gut hört, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Das steht hier sozusagen noch am ersten Schöpfungstag. Und spannend fand ich eben, dass viel später kommt erst im Vers 14 und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheinen Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte 2 große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber als ich den Text dann nochmal so gelesen habe, gedacht, ey krass, es gibt am Anfang Licht und Finsternis, aber überhaupt noch keine Sonne. Ja. Und ich dachte, das ist doch völlig unlogisch. Du musst doch erstmal eine Sonne schaffen. Und ich bin ein bisschen reingegangen, habe mich damit beschäftigt und habe mal so gelesen, was so verschiedene Kommentatoren dazu lesen. Und mir wurde das dann deutlich, dass die gesagt haben, ja, glaubst du wirklich, dass Gott erst irgendwie eine Lampe schaffen muss, damit es bei ihm hell ist? Ja. Sondern der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass Gott ist Licht. Im Psalm 104 heißt es mal, das Gewand Gottes ist nur Licht.
Ja.
Also Gott ist nicht auf eine Taschenlampe angewiesen, also er muss nicht sagen, oh, lass mal fix was schaffen, was erfinden, damit es hier nicht so dunkel ist beim Arbeiten, sondern Gott ist Licht. Licht ist von Anfang an bei Gott da. Der ist nicht darauf angewiesen, da irgendwie was zu schaffen. Also es ist nicht wie, wenn wir, was weiß ich, in so ein Smart Home reinkommen und dann, keine Ahnung, klatschen wir 2 Mal in der Hand und dann geht die Birne an und wir sind auf diese Birne angewiesen und diese Smart Home halt, diese Geräuscherkennung, sondern Gott sagt, ich brauche Licht und er braucht dann nicht erst eine Birne vorher schaffen oder eine Sonne vorher schaffen, sondern bei ihm ist Licht. Das fand ich irgendwie bemerkenswert und das stellt ja auch die Frage, wie stellen wir uns Gott vor? Und wir begrenzen ihn dann oftmals und sagen, ja, damit Gott Licht hat, braucht er eine Sonne oder so. Aber hier steckt ja schon die Vorstellung dahinter, ey, Gott ist viel größer, als wir uns überhaupt vorstellen können. Also bei ihm ist einfach Licht schon da. Genau, das war so ein zweiter Punkt, wo ich hängen geblieben bin.
Ist ja auch spannend, dass sich da auch so ein Bogen zum Ende der Bibel zieht. Also zwischen Schöpfung und Offenbarung gibt es da so ein paar Parallelen, zum Beispiel diese zwei Bäume und so. Und in der Offenbarung steht ja auch, dass es nicht mehr dunkel sein wird im Paradies und Gott selbst das Licht ist. Also dort kommt es ja wieder, dass es keine Sonne mehr braucht im Paradies, sondern Gott ist das Licht und es wird immer krass und hell sein.
So schließt sich das erste Buch oder schlägt einen Bogen zum letzten Buch. Da haben wir natürlich noch eine ganze Weile zu lesen.
Bis aber da kommen wir irgendwann auch noch an.
Genau, hast du noch einen zweiten Punkt?
Ja, noch einen ganz kleinen, aber wir sind ja auch schon zeitlich gut vorangeschritten, darum ist es gut, dass es ein kleiner ist. Und zwar im Vers 14, da steht es ja, was du auch gerade schon vorgelesen hast, mit den Sternen und Sonne und so. Und ich finde es interessant, dass da steht, sie geben Tage und Zeiten, das ist ja klar, und sie geben Zeichen. Das fand ich spannend. Warum steht das da? Man denkt da vielleicht erstmal an so Horoskope und so durch die Sternzeichen. Aber ich glaube, das deutet auch schon auf das hin, was mit Jesus kommt. Also am Ende war es ein Stern, der hier ja auch erwähnt wird, der irgendwelchen Magiern aus dem Morgenland gezeigt hat, hey, da passiert das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Und auch das wird schon auf der ersten Seite der Bibel angeteasert. Das finde ich so genial. Und es geht ja auch weiter mit, da steht, der Geist schwebte schon über dem Wasser oder dann später, lasst uns Menschen schaffen. Also dort kommt schon irgendwie vor, dass Gott dreieinig ist und es wird irgendwie auch schon so ein Querverweis auf Jesus hier gegeben. Und das finde ich echt cool, wie das ist, wie gesagt, einer von diesen, wie viel waren es? 60.000 Querverweisen, die es in der Bibel gibt. Und das fasziniert mich immer wieder beim Bibellesen, dass es so in sich unglaublich rund und genial ist. Was kein Mensch sich hätte ausdenken können. In der Komplexität.
Bibel legt sich ja auch selbst aus. Das heißt, da hängt alles mit allem zusammen. Das macht es manchmal kompliziert, aber es macht es manchmal auch einfach. Ne? Wenn man eben nicht an diesem Text stehen bleibt, sondern man sagt, ey, da gibt es aber auch noch den Text und da gibt es den Text und der macht diesen Text, den ich gerade jetzt vor mir habe, das eine oder andere noch deutlich. Also das finde ich genial mit diesem, die drei Weisen aus dem Morgenland, wie es so schön in der Weihnachtsgeschichte heißt, die dem Stern gefolgt sind und die dann erstmal in Jerusalem rausgekommen sind, weil sie wahrscheinlich dachten, ey, dort wird der König geboren, muss ja der Hauptstadt sein und von dort dann aber nach Bethlehem verwiesen wurden. Passt ja auch zu der Zeit. By the way, der Weihnachtsbaum steht noch, werden wir hier aufnehmen.
Ja.
Es ist heute eine Woche vor Veröffentlichungsdatum. Also wir haben heute den 26. Januar. Wir veröffentlichen den Podcast, wenn alles gut läuft, am 2. Februar. Und bis dahin soll der Weihnachtsbaum auch noch stehen. Also wir sind ja noch mitten in der Weihnachtsgeschichte und genial, wie du von der Schöpfung hier auf Weihnachten kommst.
Also ich habe meinen schon zum Fenster rausgeschmissen, der hat zu sehr gedangelt. Aber wir müssen mal landen. Wir wollen am Ende euch gerne noch so ein Nugget mitgeben oder jeder eins, also zwei Nuggets, quasi so ein Schatz, den wir gehoben haben und ja, willst du anfangen, Lars?
Gerne. Also ein Nugget, was ich euch gerne mit in den Alltag geben würde. Wir haben jetzt viel davon gesprochen, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott Dinge anstößt, dass Gott die Sachen schafft, in Bewegung bringt, während wir ja oftmals so von Zufall reden, auch in unserem Alltag. Und ich will euch mal das Nugget mitgeben, ey, geht mal mit offenen Augen durch die nächste Woche und streicht mal das Wort Zufall aus euren Gedanken und guckt mal, ob wo Begegnungen, die ihr mit Menschen habt, Situationen, in die ihr hineinkommt, wo ihr die bewusst mal nicht als Zufall seht, sondern sagt, ey, was will Gott mir mit dem Menschen sagen? Oder warum führt Gott mich gerade mit dieser Person zusammen? Oder warum bin ich gerade in dieser Situation? Und nie alles einfach abzuwischen und abzuräumen mit dem Wort Zufall, sondern bewusst mal zu sagen, ey, könnte es nicht sein, dass ein großer Gott, der einen großen Plan hat, genau hinter dieser Situation, hinter dieser Begegnung steht? Das wäre so ein Nugget, was ich euch gern mitgeben würde.
Mein Nugget knüpft sich an meinen ersten Punkt, dieses, dass Gott sagt, es ist gut. Und also das ist auch was ich mir am meisten jetzt selber predige, weil ich oft auch so unzufrieden bin und manchmal zum Perfektionismus neige und man sich dann selber so einen ungesunden Druck aufbaut. Und einfach zu sagen, hey, das ist aber gut jetzt. Ich bin nicht was durch das, was ich tue, sondern ich bin sowas wert bei Gott. Er hat mich gut geschaffen und nicht nur, wenn ich meine To-Do-Liste abarbeite, nicht nur, wenn der Tag perfekt läuft, bin ich was wert, sondern ich bin einfach gut und Gott freut sich über mich. Und es ist gut, wenn der Tag nicht alles gebracht hat, was ich mir vorgenommen habe. Und das ja, will ich euch auch mitgeben. Vielleicht abends einfach zu sagen, es war gut. Das, was ich heute geschafft habe, war gut und den Rest machen wir morgen. Also mit so einer Dankbarkeit und Zufriedenheit irgendwie auch auf den Tag zu gucken und nicht das zu sehen, was vielleicht beschissen gelaufen ist oder was man nicht geschafft hat.
Super, dankeschön. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen,
ja, Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.